HR Info. Politik.
Statt in die Schule gehen sie auf die Straße. Immer mehr Schülerinnen und Schüler protestieren in Deutschland für die Umwelt, für den Ausstieg aus der Kohle, gegen den Klimawandel und die derzeitige Klimapolitik.
Wir sind hier, wir sind laut, weil wir uns die Zukunft klaut.
Und dafür streiken sie jeden Freitag. Doch was sagen die Schulen dazu? Was sagt das hessische Kultusministerium? Ist das eine gute Form der Demokratieerziehung? Und sind die Proteste der Beginn einer neuen Jugendbewegung? Über all das sprechen wir jetzt. Ich bin Anne Bayer. Fridays for Future. Das war ursprünglich eine Jugendprotestbewegung aus Schweden. Mittlerweile ist es das Motto von Schülern und Schülerinnen aus der ganzen Welt, die freitags auf die Straße gehen, um gegen den Klimawandel zu protestieren. Ob Berlin, Brüssel oder Marburg, in vielen Städten fordern die Demonstrierenden von der Politik, die Klimakrise ernst zu nehmen und endlich zu handeln.
Ich bin heute hier, weil ich möchte, dass sich die Klimapolitik ändert und dass wir aus dem Kohlebaggern aussteigen, weil ich eine Zukunft für mich, für meine Kinder und auch für meine Enkelkinder haben möchte.
Le climat c'est super important. Sinon, plus tard, nos enfants et tout, ils vont se retrouver dans un climat de merde.
Das ist super schön, dass sie alle hierher gekommen sind und bereit sind, die Schule zu schwänzen und vielleicht auch dann eine unentschuldigte Fehlstunde da stehen zu haben, aber einfach zu sagen, hey, das ist unsere Zukunft und wofür sollen wir bitte lernen, wenn wir keine Zukunft haben auf diesem Planeten?
Vorbild für die Proteste ist die 16-jährige Schwedin Greta Thunberg. Sie lässt seit Monaten jeden Freitag den Schulunterricht ausfallen, um vor dem schwedischen Parlament auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Ihre Rede vor der Weltklimakonferenz in Katowice ging um die Welt.
You have ignored us in the past and you will ignore us again. We have run out of excuses and we are running out of time. We have come here to let you know that change is coming, whether you like it or not.
Greta Thunberg ist eine Art Symbolfigur für die Freitagsproteste geworden, hat dafür auch schon viel Spott und Hass in den sozialen Netzwerken geerntet und ihr Engagement wurde schon oft ins Lächerliche gezogen. Doch vielen Jugendlichen spricht sie aus der Seele, so zum Beispiel auch Helen und Luca, die aus ähnlichen Gründen seit ein paar Wochen freitags in Frankfurt auf die Straße gehen. Helen ist 16 und besucht die Bettinerschule, ein Gymnasium in Frankfurt. Und zunächst einmal die Frage an Sie, was eigentlich Ihre Lehrer zu Ihrem Engagement sagen.
Meine Lehrer haben sich bisher noch nicht darüber beschwert, weil bisher ich auch so ziemlich der einzige Mensch aus meiner Schule war und das deswegen nicht zu einem Problem wurde. Ich habe halt ein paar unentschuldigte Fehlstunden dadurch, aber bisher habe ich mich sonst noch nicht in der Schule damit auseinandersetzen müssen.
Okay, das heißt aber, du musst den Unterricht dann auch wirklich nachholen.
Den Inhalt definitiv, das ist natürlich nochmal zusätzliche Arbeit, aber damit kann ich ziemlich gut leben.
Okay, du hast noch jemanden mitgebracht, Luca, an deiner Seite. Andere Schule? Welche Schule?
Ja, ich bin von der Wöhler-Schule.
Und bist auch jeden Freitag dabei?
Genau.
Warum machst du das?
Weil es wichtig ist. Weil es wichtiger ist, als in die Schule zu gehen.
Würdest du es auch machen, wenn es am Samstag wäre?
Das würde ich auch machen, ja. Ich bin ja auch schon vorher auf Demos gegangen, die nicht während der Schulzeit waren. Und jetzt gehe ich eben auf diese Demo während der Schulzeit. Einfach, weil es noch viel plakativer ist.
Das heißt, habt ihr das Gefühl, ihr würdet anders gar nicht gehört werden?
Die Tatsache, dass wir den Unterricht schwänzen, in Anführungszeichen, sorgt halt für viel mehr Aufmerksamkeit, wenn ein Haufen Schüler tatsächlich nicht zur Schule kommt, als wenn sich einfach so ein Haufen Schüler trifft und sagt, wir finden Klimawandel doof.
Ihr wart jetzt ja auch in Berlin zur Kohlekommission, als sie da getagt haben. Die Ergebnisse sind jetzt von vielen auch kritisiert worden, dass sie doch viel zu langfristig sind, dass das alles viel zu lange dauert. Wie geht es euch damit, wenn ihr sowas hört?
Ich bin natürlich ziemlich frustriert. Also insbesondere der Kohleausstieg, es ist ja etwas, was schon seit Jahren klar ist, dass das dringend sein müsste. Und es ist sehr schade zu sehen, wie diese Kohlekommission die ganzen Probleme sehr schön beiseite schiebt und das nicht so schnell wie möglich machen möchte, obwohl das bei längerem Nachdenken definitiv der einzig sinnvolle Weg ist. Es ist traurig zu sehen, es ist insbesondere dann traurig zu sehen, wenn man sich noch anguckt, wie viele Leute auf die Straße gehen für einen schnellen Kohleausstieg, wie viele Leute auf die Straße gegangen sind für den Hambacher Forst, dass er stehen bleibt, wie viele Schüler momentan nicht zur Schule gehen, weil sie das nicht wollen und dass wir trotzdem alle weiterhin sehr konsequent, was das angeht, überhört werden. Das ist sehr schade.
Ich finde, frustriert ist echt ein sehr schöner Ausdruck dafür, weil das einfach, das zeigt auch schon, dass wir gar nicht mehr enttäuscht sind. weil wir nicht mehr vertrauen können, weil wir nicht gelernt haben zu vertrauen.
Aber trotzdem habt ihr doch Pläne, oder? Es geht ja weiter, oder war es das jetzt mit euren Protesten?
Es ist definitiv noch nicht vorbei. Jetzt haben wir eigentlich das Ziel, noch lauter zu werden und zu sagen, dass wir das so nicht hinnehmen wollen und dass wir weiterhin so lange nerven, bis die Leute endlich mal was tun. Weil anscheinend funktioniert es ja nicht, wenn sich nicht ein Haufen Schüler hinstellt, was echt sehr, sehr schade ist, dass auf einmal die Verantwortung bei Schülern liegt, die eigentlich ganz andere Dinge in ihrem Kopf haben sollten, als die Angst darum, ob sie, wenn sie älter werden, noch die Möglichkeit haben, auf diesem Planeten weiter zu leben.
Vielleicht nochmal zu euren Schulen. Was würdet ihr euch denn wünschen? Ist das Thema denn, hat das Platz bei euch im Unterricht? Wie wird das überhaupt thematisiert, Klimawandel?
Also, soweit ich mich erinnern kann, haben wir das einmal, glaube ich, thematisiert. Das war im Englischunterricht für 1-2 Stunden, um mal ein paar Probleme kurz aufzugreifen. Also ich finde es sehr, sehr schade. Und innerlich regt mich das auch sehr häufig auf, wie konsequent solche Sachen halt gerne ignoriert werden, nicht wirklich drüber gesprochen wird. Also ja, irgendwie ist allen klar, dass das passiert, aber mehr halt auch nicht.
In der E-Phase haben wir das mal angesprochen. Aber wenn man sich anguckt, wie wichtig das Thema ist, ist die Behandlung davon einfach absolut unangemessen. Das geht so nicht.
Okay, wie lange haltet ihr noch durch? Was ist euer Plan?
Ja, also unser Plan ist, so lange durchzuhalten, bis wir nicht mehr das Gefühl haben, dass wir das tun müssen, weil sonst nichts funktioniert. Ich hoffe, dass das möglichst bald ist. Wenn nicht, dann auf die nächsten paar Jahre bis 2038. Mal gucken.
Mal gucken, sagen Helen und Luca, eine Schülerin und ein Schüler, die in Frankfurt die Protestbewegung Fridays for Future mitorganisieren. Sie waren bei mir im Studio zu Gast und das außerhalb der Schulzeit. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Sie hören HR Info Politik heute zum Thema Schule schwänzen für den Klimaschutz, demonstrieren statt Unterricht. Schüler und Schülerinnen, die streiken, müssen teilweise mit Strafen rechnen, denn das unerlaubte Fernbleiben vom Unterricht verstößt gegen das Schulgesetz. Deshalb wollten wir wissen, welche Haltung hier das hessische Kultusministerium vertritt und haben Kultusminister Lorz nach seiner Meinung gefragt.
Also, dass Schüler sich politisch engagieren, auch für ein gesellschaftlich so wichtiges Thema jetzt wie Klimaschutz engagieren, auch, dass sie da auf die Straße gehen und Aktionen machen, das finde ich zunächst mal sehr gut. Man sagt ja oft, die junge Generation sei irgendwie so unpolitisch, würde sich mehr so ins Private zurückziehen. Deswegen ist das ein wunderbarer Beweis für das Gegenteil. Andere Frage ist halt, muss das unbedingt in der Unterrichtszeit sein? Da sage ich natürlich vom Grundsatz her nein. Schule ist ja nur ein Teil des Lebens. Es gibt Nachmittage, es gibt Wochenenden, es gibt Ferien. Also es gibt genug Möglichkeiten, um auch politische Inhalte auf die Straße zu transportieren. Was wir nicht akzeptieren können, ist, dass daraus jetzt so eine Art Gewohnheitsrecht wird, nach dem Motto, der Freitag wird jetzt als Schultag abgeschafft und stattdessen zum allgemeinen Demonstrationstag erklärt. Das geht auf Dauer sicherlich nicht.
Letztendlich bleibe es aber der einzelnen Schule überlassen, ob und wenn ja, sie den Schulstreik bestraft oder nicht. Das betont der Kultusminister auch.
Nein, wir geben dafür keine allgemeinen Handlungsanweisungen heraus, weil ich glaube, wie man pädagogisch mit so etwas umgeht, wie man die Schülerinnen und Schüler, deren Engagement ja grundsätzlich was Positives ist, wie man das pädagogisch aufarbeiten kann, kanalisieren kann, in gute Sacharbeit umsetzen kann, das ist eigentlich das Kerngeschäft unserer Lehrerinnen und Lehrer und das würde ich auch den Schulen vor Ort entsprechend anvertrauen.
Was also tun, wenn freitags die Schulbänke leer bleiben und Schüler und Schülerinnen unentschuldigt fehlen? Das wollte ich von einer Lehrerin wissen, die in Wiesbaden Politik und Geschichte an der Karl-von-Ossietzky-Schule unterrichtet hat. Seit kurzem ist Manon Tuckfeld Gesamtpersonalrätin bei der GEW. Sie befürwortet die Demos und meint, das wäre die beste Art, Demokratie zu lernen. Frau Tuckfeld, wie reagieren denn Ihre Kolleginnen und Kollegen auf die derzeitigen Proteste?
Also im Moment bekomme ich sehr viel Wohlwollen noch mit. Selbst bis runter in die 5. Klassen wird es über Logo geschaut. Und Kolleginnen sagen, ja, wenn die Schülerinnen teilnehmen wollen, dann sollen sie dies tun, weil eigentlich die Erkenntnis klar ist, zum einen findet Lernen nicht nur in dem Raum Schule statt, sondern auch außerschulisch. Und zum anderen ist es tatsächlich ja richtig, was die Schülerinnen sagen. Man darf nicht nur über Klimaschutzziele reden, man muss auch handeln und sie tun es.
Welchen Handlungsspielraum haben Sie als Lehrerin da überhaupt? Also wie können Sie auf sowas reagieren?
Also ich denke, wir haben, wenn wir ihn nutzen, einen großen Handlungsspielraum. Zum einen kann man außerschulische Aktivitäten sehr wohl anmelden und das als eine Art Exkursion oder auch einen außerschulischen Lernort definieren und selber mit hingehen. Zum anderen kann man natürlich die Entschuldigung, die die Schülerinnen über die Eltern anbringen, akzeptieren. Man sollte davon Abstand nehmen, zu pädagogischen Maßnahmen zu greifen, weil, wie ich schon sagte, Lernen ist kein Prozess, der in Räumen stattfindet. Einer redet, alle hören zu oder diskutieren mit, sondern Lernen ist auch was Handlungsorientiertes und das kann auch durchaus auf der Straße stattfinden.
Sind Sie mit dieser Meinung in Ihrem Kollegenkreis denn eher alleine oder eine Ausnahme oder sehen das viele so?
Ich denke, es sehen viele so. Die Frage ist, ob sie das auch so offen äußern, weil natürlich in Deutschland die Schulpflicht da ist. Aber Politik- und Wirtschaftslehrer oder Gesellschaftskundelehrer haben natürlich einen anderen Blick darauf und zu diesen zähle ich.
Es gibt aber durchaus auch viele Kollegen, Kolleginnen, ich habe es jetzt nur auch gerade auch aus Bayern wieder mitbekommen, die dann durchaus mit Verweisen reagieren, beziehungsweise auch wo die Schulleitung ganz klar sagt, nein, das geht nicht, das ist nicht mit dem Schulgesetz vereinbar.
Also wenn man sich auf einen formalen Standpunkt stellt, dann ist das sicher richtig, aber mit formalen Standpunkten, denke ich, kommt man letztendlich nicht weiter, sondern es gibt Möglichkeiten, ohne dass man sich in den Bereich des Unrechts rückt. Es kommt darauf an, wie man das darstellt und wie man es begleitet und wie man es ermöglicht, wie man es kommuniziert mit den Schülerinnen. Und da würde ich eben diesen nicht eng am Gesetz und sehr formalen Standpunkt einnehmen.
Das Thema Demokratie, Mitbestimmung, wie können Sie das aufgreifen, so dass die Schülerinnen und Schüler auch tatsächlich ja eine Ahnung davon bekommen, was das konkret bedeuten kann?
Ja, das ist sehr witzig, weil das Thema Demokratieunterricht oder Demokratielernen und Demokratie und Schule eigentlich ein fächerübergreifender Ansatz ist, der in allen Fächern gelehrt und vertreten werden sollte. Schule, also gerade hier Schule in der Bundesrepublik Deutschland, versteht sich ja als Teil eines demokratischen Systems. Und deswegen soll das praktisch in jedem Fach und auch praktisch im Sinne von Handlung umgesetzt werden. Also die Diskussion über Noten, die Diskussion über Umsetzungsmöglichkeiten von Politik, die Diskussion über Lehrpläne und Lerninhalte sollte jedenfalls vom Ansatz des schulischen Gedankens und vom Ansatz des Demokratielernens eigentlich in allen Fächern implementiert werden. Am Wort eigentlich erkennen Sie, dass das natürlich nicht immer so gelebt wird. Demokratielernen muss sich auch praktisch deutlich machen. Und es gibt viele Menschen, die sozusagen im Protest gelernt haben. Sie werden Inhalte lernen, sie werden argumentieren lernen, sie werden lernen, das zu vertreten. Sie werden auch ein Stück weit Druck erfahren und lernen, dagegen aufrecht stehen zu können. Sie werden ihre Argumentationsfähigkeiten ausbauen. Und das alles gehört für mich zum Thema Demokratielernen.
Haben Sie denn allein jetzt mal rein zeitlich gesehen überhaupt genug Möglichkeit, mit den Schülern darüber auch zu diskutieren innerhalb des Unterrichts? Also der Lehrplan ist ja dann doch meistens sehr straff, gerade auch in der Oberstufe. Wo ist da genügend Platz, um über sowas auch mal in Ruhe zu diskutieren?
Also wenn man es formal nimmt, dann ist es in der 11. Klasse, zweite Schulhalbjahr, das ist die E2, nennt man das bei uns. Da ist das Thema Ökonomie und Ökologie verortet und dort wird es auch diskutiert. Die Lehrerinnen können sich an Fallbeispielen überlegen, wo es hier zum Widerspruch kommt. Und Klimaschutz ist das klassische Ökologie-Ökonomie-Thema, wo eben aufgezeigt wird, inwieweit es da Differenzen zwischen diesen Politikdomänen und Feldern gibt, wo beide Felder im Konflikt stehen oder wo man es doch unter einen Hut bringen kann.
Wie sieht denn Demokratieerziehung in Zukunft aus? Muss das noch viel mehr auf der Straße passieren, meinen Sie?
Es ist nicht zwingend so, aber wenn man solche Lernanlässe, so heißt es im Pädagogensprech, hat, also praktische Lernanlässe, die Schülerinnen motivieren, man soll ja nicht nur handlungsorientiert sein, man soll auch schülerorientiert sein als Lehrerin, dann muss man die eben aufnehmen und nicht so tun, als wenn da auf der Straße gar nichts passiert. Also immerhin sind 30.000 Schülerinnen in 53 Städten weltweit unterwegs und das initiiert durch eine sehr junge Schülerin, die eine sehr klare Sprache spricht und der alten Ökologiebewegung und auch vielen Etablierten, ob in Davos oder anderswo, ja doch sehr deutlich sagt, was sie von deren Politikansatz und von dieser Harmonisierungsidee zwischen Ökonomie und Ökologie denkt.
Wenn ich Sie dann richtig verstehe, wünschen Sie sich eigentlich noch viel mehr von diesen Schüler und Schülerinnen, die da auf die Straße gehen?
Ich persönlich ja. weil ich finde, es ist ein guter Lernanlass. Wir haben auch noch exemplarisches Lernen, um ein drittes didaktisches Wort einzuführen. Das heißt, am Beispiel lernen. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, wie gesellschaftliche Bedürfnisse, politische Entscheidungen, ökonomische Prozesse, ökonomische Optimierungsansätze, Effizienzdenken, Innovation, aber auch eben andere Ansätze ineinander greifen, wie Demokratie, Zivilgesellschaft. Also man hat eigentlich alles, was man braucht, um einen guten Politikunterricht zu machen. Und was wir seit Jahren eigentlich vermissen in der politischen Bildung ist, dass es mal wieder in Beispielen, aber auch in Konflikten gedacht wird. Es ist ja sehr auf Harmonie, gerade über den Begriff Nachhaltigkeit. Irgendwie denkt man ja manchmal, Schülerinnen, es geht irgendwie alles. Ne? Man kann gleichzeitig ein dickes Auto fahren, aber trotzdem ganz ökologisch begeistert sein.
Wir haben viele Schulleitungen angeschrieben, angefragt. Niemand hatte Zeit für so ein Interview, um sich nochmal zu positionieren. Woran liegt das?
Ja, dass ich denke, es gibt eine sehr formale Sichtweise darauf. Da gibt es die Schulpflicht, da gibt es die Notwendigkeit, in den Unterricht zu kommen. Da gibt es auch sowas wie das Denken, ja, das kann man ja schon im Unterricht vermitteln. Aber ich denke, es gibt auch sehr viel Befürchtungen mit diesem Umstand, der jetzt ja mal wieder viele Schülerinnen und Schüler anspricht, produktiv umzugehen. Also sehr viel Unsicherheit. Was darf ich? Was kann ich tun? Ich bin Staatsbeamter. Und wo sind da meine Grenzen? Ich denke, daran liegt es letztendlich.
Soweit die Einschätzungen von Manon Tuckfeld, Politiklehrerin aus Wiesbaden. Vielen Dank für das Gespräch. Ob die Schule für Demonstrationen tatsächlich den Unterricht ausfallen lassen soll, darüber gibt es unterschiedliche Meinungen. Es gibt dazu eine Umfrage in Bayern und demnach ist die Hälfte der Bevölkerung dort dafür und die andere dagegen. Auch in unserer Politikredaktion gibt es dazu unterschiedliche Meinungen.
HR Info. Pro und Contra.
Von Julia Hummelsieb und Christoph Keppeler.
Schüler müssen ihr Demonstrationsrecht, also ihr einziges aktives Recht auf Teilhabe an der Demokratie, ausleben und nutzen können. Und das ohne schlechte Noten oder Strafen fürchten zu müssen. Dafür kann der Unterricht auch mal ausfallen. Das ist schlicht gelebte Demokratie. Denn die meisten Schüler dürfen noch nicht wählen. Wie also sollen sie sich sonst zu Wort melden? Wie sollen sie anders in die Rolle kritischer Demokraten hineinwachsen? Das Argument, dass dies auch außerhalb der Schulzeit möglich ist, zählt für mich nicht. Wo bliebe dann der Aufschrei, das Medienecho, die Aufmerksamkeit aus Politik und Bevölkerung? Klar gibt es dann auch schnell den Vorwurf, die Lehrer legten sich in der Zeit des Unterrichtsausfalls auf die faule Haut. Doch der muss abprallen an den Türen der Lehrerzimmer und Rektorenbüros. Stattdessen müssen sich die Lehrkräfte dazu Gedanken machen, wie sie den Inhalt des Protests in den vollgepackten Lehrplan integrieren können, um die Schüler bei der Bildung einer eigenen Meinung zu unterstützen, für die sie dann demonstrieren gehen. Auch klar, dass es immer Schüler geben wird, die Demonstrationen nur als angenehmes Mittel zum Schuleschwänzen nutzen und kein Interesse am eigentlichen Thema haben. Umso mehr aber sehe ich diese Desinteressierten in der Erwachsenenwelt. Auch dagegen muss die Schule angehen. Aus ihren Schülern sollen interessierte und engagierte Bürger werden. Und wie sich das anfühlt, lehrt die Teilnahme an Demonstrationen, ohne dafür den Schulverweis fürchten zu müssen.
Unterrichtsausfall, weil die Schüler den Unterricht bestreiken? Nein. Die Schulen sind nicht schuld am zu laschen Kampf gegen den Klimawandel. Sie sind der falsche Gegner. Ja, der Klimawandel wird die heute ganz Jungen am meisten treffen. Sie haben alles Recht der Welt und sogar die Pflicht, darauf lautstark aufmerksam zu machen. Aber bitte außerhalb der Schulzeit, in eurer Freizeit. Sonst könnte man denken, ihr macht das nur, um weniger Schule zu haben. Geht in die Fußgängerzonen, samstags, stört Parteitage, stellt euch vors Kanzleramt, die US-Botschaft oder die von Brasilien. Belästigt all die, die irgendwie Mitschuld am laschen Kampf gegen den Klimawandel haben. Schulen müssen weltanschaulich neutral sein. Wenn Streiks quasi als Unterricht angerechnet werden, dann könnten demnächst Schüler, die gegen Flüchtlinge, gegen Mindestlohn oder für die Freigabe von Haschisch sind, auch streiken und gleiches Recht für sich verlangen. Strafloses Blaumachen, das ist ja kein Tabubruch mehr. Das würde schnell keinen mehr interessieren. Mögliche Strafen gehören mit zum Risiko politischen Engagements. Und wer das auf sich nimmt, wird mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Für eine durchaus wichtige, gute Sache.
Die Schülerstreiks für eine bessere Klimapolitik sind heute Thema in HR Info Politik. Ob dafür der Unterricht ausfallen soll oder nicht, dazu haben Sie nun verschiedene Meinungen gehört. Es bleibt die Frage, sind diese Proteste auch der Beginn einer neuen Jugendbewegung? Denn viele der Schülerinnen und Schüler, die seit Anfang des Jahres freitags in Deutschland und auch in Hessen auf die Straße gehen und für einen besseren Klimaschutz demonstrieren, die meinen das auch sehr ernst, mit der Drohung, lieber zu streiken, als in die Schule zu gehen. Das haben wir vorhin auch im Interview mit den zwei Frankfurter Schülern gehört. Forscher sprechen davon, dass die Jugend in Deutschland gerade so politisch sei wie noch nie. Wie also sind diese Proteste einzuschätzen? Welche Signalwirkung geht von ihnen aus und wie gehen wir Erwachsene damit um? Über diese Fragen hat sich meine Kollegin Dunja Sadaki mit der Politikwissenschaftlerin Anne Brahm von der Uni in Oldenburg unterhalten. Sie ist Vorsitzende der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen und beobachtet die Proteste von Beginn an.
Frau Brahm, jetzt reden wir ja immer wieder gerne, auch in den letzten Jahren, über die sogenannte Politikverdrossenheit der Jugend. Jetzt kurzer Realitätscheck, wenn wir uns die Freitagsdemos angucken, da liegen wir ja offensichtlich falsch. Können Sie erklären, was ist das denn für eine Generation, die da jetzt gerade auf die Straße geht?
Na, da muss man sich mal so ein bisschen die Generation im Vergleich anschauen. Also wir sehen, dass gerade die jetzt unter 20-Jährigen deutlich politischer sind als die Vorgängergeneration. Das liegt auch daran, dass die Generation Y, das sind die, die zwischen 1980 und 2000 geboren sind, einfach auch ganz andere Bedingungen vorgefunden haben. Wir haben die Finanzkrise sehr hautnah miterleben können. Wir haben Fukushima erlebt, viele Dinge, die uns ein bisschen gelähmt haben. Dazu kommt eine wirtschaftliche, finanzielle Unsicherheit auch gegenüber unserer Vorgängergeneration. Wenn ich wir sage, ich bin selber 30, dann meine ich eben die Generation Y, die Generation Y oder Millennials. Aber die Generation, die jetzt jung ist, die unter 20-Jährigen, die vermehrt auf die Straßen gehen, denen geht es schon wirtschaftlich besser. Und die erleben einfach, dass sie sich auch mehr für Umweltschutz engagieren können. Also sie haben bessere Möglichkeiten und sie nehmen die auch wahr. Das politische Interesse ist zudem auch gestiegen, was zahlreiche Jugendstudien beispielsweise belegen. Das heißt, die Jugend wird immer politischer und bringt diesen Protest, dieses Interesse auch auf die Straße.
Sie haben ja von unserer Generation gesprochen, damit meinen Sie ja sich und mich. Wir sind beide 1988 geboren, also heute 30 Jahre alt. Und Sie haben es gesagt, Forscherinnen und Forscher sagen, Deutschlands Teenager sind derzeit wahrscheinlich so politisch interessiert wie noch nie. Also ich muss sagen, wenn ich diese Schülerproteste mir angucke, dann frage ich mich ganz ehrlich auch ein bisschen neidisch, oh, warum haben wir als Schülerinnen und Schüler denn nicht dieses Thema Klima auf die Straße gebracht? Warum haben wir dafür nicht gebrannt? Sie haben ja gesagt, wir hatten Fälle, an denen es ja hätte sozusagen entbrennen können, zum Beispiel Fukushima.
Ja, jetzt muss man auch dazu sagen, dass es auch andere Themen einfach gab. Also ich habe damals in der Schulzeit auch das erste Mal protestiert und da ging es halt um den Irakkrieg. Das war dann kurz nach dem 11. September. Oder dann der Bildungsstreik 2009, wo es dann um Bachelor und Master ging und eben auch darum, dass man die Anwesenheitspflicht an den Universitäten abschaffen wollte. Also es gab viele Brennpunkte, sag ich mal. Und gerade dieser Fukushima-Aspekt ist ja sehr schnell auch aufgegriffen worden von der Bundesregierung damals, als es das Moratorium gegeben hat. Ja, noch ein deutlicheres Bekenntnis dazu, dass man jetzt schnell aus der Atomkraft raus muss. Wobei man auch sagen muss, Atomkraft, das ist ein bisschen deutlicher, dass man davon weg muss. Gerade was das Thema Kohle angeht, da hat es ein bisschen länger gedauert, bis man wusste, okay, das ist sehr schädlich, da sollten wir auch möglichst schnell raus. Mittlerweile haben wir eine deutliche Mehrheit der deutschen Bevölkerung, die sagt, wir brauchen den schnellen Kohleausstieg, auch wesentlich schneller noch, als das jetzt die Kohlekommission vorgegeben hat. Die hat gesagt, spätestens 2038. 59% der Deutschen wünschen sich aber, dass es noch wesentlich schneller vorwärts geht. Ja, das hat einfach eine Weile gedauert. Jetzt haben wir aber zum einen mit der Greta Thunberg eine Person, die das Thema auch sehr prominent aufgegriffen hat, was für die jungen Menschen natürlich auch eine Vorbildfunktion ist. Wenn wir uns den letzten Klimagipfel auch anschauen in Katowice, ein Sonderbericht, der vorgelegt worden ist vom Weltklimarat, der auch nochmal deutlich gemacht hat, wir haben nur noch ganz wenige Jahre, also eigentlich bis 2030, um dafür zu sorgen, dass die Erderwärmung bei 1,5 Grad bleibt im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Und wir sehen einfach, da ist eine ganz andere Drängnis gerade für dieses Thema einzustehen. Und gerade junge Menschen beschäftigen sich eher mit Zukunftsthemen und Existenzfragen. Und da ist gerade das Thema Klima natürlich sehr wichtig und zentral.
Sie haben die 16-jährige Schwedin Greta Thunberg angesprochen, ist ja auch wirklich eine starke Symbolsfigur, auch für diese Schülerproteste. Inwieweit glauben Sie denn, haben die Proteste auch von Greta Thunberg, überhaupt einen Einfluss, zum Beispiel auf die Politik, zum Beispiel auf die Zivilgesellschaft?
Also ich glaube, dass es vor allem einen Diskurs anstößt. Wir sprechen sehr viel im Moment über die Fridays for Future. Und was wir so ein bisschen in der Politik sehen, es hat ein Gespräch auch stattgefunden mit Peter Altmaier und Organisatorinnen der Fridays for Future in Berlin. Da muss man natürlich sehen, was ist da Symbolpolitik. Wünschenswert wäre es natürlich, wenn es nicht bei diesem einen Gespräch bleibt, sondern dass man sagt, wir müssen diese jungen Menschen eben auch an den Tisch der Entscheidungen ranholen. Und dass es eben nicht nur bei diesen symbolischen Treffen bleibt.
Das heißt, man kann sagen, die Proteste werden auf jeden Fall wahrgenommen. Mhm. Ich glaube auch viele, wenn wir über die Zivilgesellschaft sprechen, gibt es viele Erwachsene, die auch beeindruckt sind von den vielen Jugendlichen, die ja nicht nur deutschlandweit, sondern tatsächlich auch weltweit auf die Straße gehen, jeden Freitag. Ich persönlich stelle mir die Frage, jetzt machen Jugendliche schon das, was viele Pädagoginnen und Pädagogen sich wünschen. Sie gehen auf die Straße, sie engagieren sich aktiv für ein Thema. Frau Brahm, was machen wir Erwachsene denn jetzt damit?
Ja, also da kann man ja mal genau reinschauen, wer wie agieren könnte. Also wenn wir uns mal den Bereich Schule anschauen, würde ich sagen, greift das Thema auf. Für die Politik würde ich sagen, wir müssen lernen zuzuhören, gerade die Älteren, und halt eben wirklich die Jungen an den Tisch der Entscheidung heranholen. Für die Zivilgesellschaft würde ich sagen, nutzt diesen Diskurs. Wir haben gerade ein politisches Momentum. Wir können das Thema viel deutlicher und größer machen, wenn wir eben die Schülerinnen auch in ihrem Protest unterstützen. Auch Lehrerinnen und Lehrer können da mal mitlaufen oder eben vielleicht auch die Eltern.
Das heißt, wer müsste denn da konkret wie aktiv werden?
Am besten wäre natürlich, wenn die Politik an sich, also beispielsweise Verkehrskommission, Kohlekommission, wenn die jetzt nochmal sagen würden, wir brauchen irgendwie vielleicht noch Anhörungen, wir müssen mal junge Menschen nochmal hier an den Tisch holen und nochmal diese Perspektive irgendwie mit reinnehmen. Wenn neue Gremien oder Kommissionen gebildet werden, dass man da auch schaut, dass man einen Jugendvertreter oder eine Jugendvertreterin mit am Tisch dabei hat, dass man also wirklich sagt, wenn wir diese Prozesse in Richtung Kohleausstieg oder auch erneuerbare Energien und so weiter angehen, dann müssen wir auch diejenigen an den Tisch holen, die noch viel länger eben in dieser Zukunft leben werden, die wir gerade gestalten wollen.
Wenn Sie sich die Freitagsproteste anschauen, würden Sie sagen, man kann da schon von einer Bewegung sprechen oder daraus könnte eine Bewegung werden? Das heißt, also aus dem Protest der Jugendlichen auch später ein Engagement?
Ja, man kann das jetzt schon als eine neue soziale Bewegung eigentlich sehen. Es gibt auch einige Parallelen zur Anti-Atomkraft-Bewegung in den 70ern. Beispielsweise, dass man mit einer bewussten Regelwidrigkeit hier dem Schuleschwänzen kalkuliert irgendwie vorgeht und ganz bewusst nochmal diesen Protest organisiert. Wenn die Schülerinnen und Schüler in der Freizeit protestieren, hätte es sicherlich weniger Aufmerksamkeit gegeben. Also was wir so ein bisschen auch aus der Vergangenheit gesehen haben und auch aus den jetzigen, beispielsweise Shell-Jugendstudien, ist, dass politisches Engagement von jungen Menschen viel mehr in NGOs, in Organisationen stattfindet. Einfach weil das noch sehr viel näher an der Lebensrealität ist, als wenn ich zu einer Partei gehe. Und gerade NGOs wirken da sehr attraktiv, weil ich mich zeitlich begrenzt, projektorientiert für eine Kampagne engagieren kann. Und das ist deutlich näher an der Lebensrealität junger Menschen, die ja auch durch Turbo-Abi und sehr viele Praktika auch zeitlich sehr eingeschränkt sind.
Frau Brahm, Ihre Einschätzung, die Freitagsproteste der Schülerinnen und Schüler, ist das ein kurzweiliges Phänomen oder ist das eine Bewegung, die uns auch in Zukunft noch begleiten wird?
Also ich glaube, das ist eine Bewegung, die uns noch längere Zeit begleiten wird, als die Kohlekommission ihren Abschlussbericht jetzt vor ein paar Tagen vorgelegt hat und zum ersten Mal auch so ein bisschen das Datum 2038 im Fokus stand. Da wurde schon angekündigt, naja, das sind dann jetzt irgendwie 800 Freitage oder so noch, die machen wir dann halt eben auch noch. Also da kann man sich darauf einstellen, dass wir das jetzt häufiger erleben werden. Vielleicht nicht immer in der Intensität, wie wir das am 18. Januar erlebt haben mit den 55 Städten in Deutschland. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da gerade an dem Anfang einer neuen Bewegung sind und die ist jung und grün.
Soweit die Einschätzungen der Demokratieforscherin und Vorsitzenden der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen, Anne Brahm, im Interview mit meiner Kollegin Dunja Sadaki. Das war die Sendung Politik. Heute ging es um die Schülerstreiks für ein besseres Klima, die uns, geht es nach den Schülern und Schülerinnen, sicherlich auch weiterhin an den kommenden Freitagen in ganz Deutschland begegnen werden. Die Frage bleibt, wie viel Gehör sie finden und auch wie viel Geduld die Schulen weiterhin aufbringen werden. Und ob sie auch eine Lehrstunde in Demokratieerziehung sein können. Wenn Sie etwas verpasst haben, können Sie die Sendung auch nachhören auf hrinforadio.de und sich dort den Podcast herunterladen und weiterleiten. Mein Name ist Anne Bayer.